Am 19. Mai 1780, inmitten des Revolutionskrieges, brach um die Mittagszeit, man nimmt an, wahrscheinlich verursacht durch Waldbrände, aber so ganz genau hat man das nie herausgefunden, brach um die Mittagszeit Dunkelheit über Neuengland, das ist die Ostküste der heutigen USA, herein. Viele Menschen glaubten, dass das jüngste Gericht sei und dass dieses jüngste Gericht jetzt gekommen sei. Dieser Tag wird auch als Neuenglands dunkler Tag erinnert und ist unter dem Namen in die Geschichte eingegangen. Tagebucheinträge der vorangegangenen Tage erwähnen Rauch und eine rote Sonne am Morgen. Zur Mittagszeit desselben Tages trat verfrüht die Dunkelheit ein. Die Vögel sangen ihr Abendlied, die Tiere gingen in die Scheunen und die Menschen waren verwirrt. Einige gingen in die Kirche, andere gingen in die Wirtshäuser, um Trost zu suchen. Und manch einer berichtete vom Rande dieser dunklen Zone, machte eine Bemerkung über die seltsame Schönheit des kupferfarben schimmernden Lichtes. Und eine Person bemerkte sogar, dass poliertes Silber die Farbe von Kupfer annahm unter diesem Schein dieses Lichtes. Am dunkelsten war es im Nordosten von Massachusetts, im südlichen New Hampshire und im Südwesten von Maine. Aber Dämmerung brach über den größten Teil von Neuengland herein bis hinunter nach New York. In den dunkelsten Landstrichen mussten die Menschen das Mittagessen bei Kerzenlicht einnehmen. Ein Bewohner von Massachusetts bemerkte, an gewissen Stellen war die Dunkelheit so stark, dass die Menschen nicht in der Lage waren, draußen normale Schrift zu lesen. Und andere bemerkten, dass man ein weißes Blatt Papier von der Distanz ungefähr nicht besser sah als schwarzen Samt. Stockdunkel. Zur gleichen Zeit in Hartford war gerade der Landtag von Connecticut im Gange. Und als die Dunkelheit über das Land hereinbrach und wie gesagt, viele glaubten, das jüngste Gericht ist gekommen, aus Angst, dass die Welt nun untergehen würde, wollten viele diesen Landtag verschieben, vertagen. Aber da gab es einen Mann mit Namen Oberst Abraham Davenport. Er war ein Christ und er wehrte sich dagegen. Er opponierte gegen die Vertagung des Landtags mit der folgenden Bemerkung. Er sagte, das jüngste Gericht kommt entweder oder nicht. Wenn es nicht kommt, gibt es keinen Grund zur Vertagung. Wenn es kommt, dann möchte ich gerne, dass ich dabei bin, meine Pflicht zu tun. Ich bin dafür, dass wir Kerzen bringen und fortfahren. Nun, das ist nur ein Beispiel. Die Einstellung von Oberst Davenport ist nur ein Beispiel für uns, wie wir als Gläubige, was unsere Einstellung als Gläubige sein sollte gegenüber dem letzten Gericht, gegenüber dem sogenannten Weltuntergang. Nicht Angst und Schrecken, nein, sondern Trost, Ermutigung zur Nüchternheit und Wachsamkeit. Wie Oberst Davenport. Ich will dabei sein, meine Pflicht zu tun, selbst wenn die Welt untergeht, wenn der Herr kommt, wenn das Gericht losgeht. Das soll unsere Einstellung sein. Wenn Christus kommt, wollen wir doch auch dabei sein, dass wir unsere Arbeit tun, oder? Ja? Ja? Amen. Nun, die junge, unerfahrene Gemeinde in Thessalonich steckte in einer ähnlichen Situation. Diese Gemeinde erwartete nämlich den Herrn und sie waren vorbildlich darin. Wir erinnern uns, wie Paulus die Thessalonische beschreibt als eine Gemeinde, die evangelistisch ist, missionarisch ist, bußfertig ist, vorbildlich und sogar eben den Herrn ganz eifrig erwartet, jeden Moment in dieser Naherwartung steckt, dass der Herr bald kommt. Und diese Naherwartung, die ging so weit, dass sie sich Sorgen machten, als die Ersten begannen zu sterben, Christen. Und sagen, ja, werden die Ankunft, die Parousia, die Ankunft des Herrn für uns, für die Gläubigen verpassen? Paulus sagte, nein, macht euch keine Sorgen. Wir haben das letzten beiden Male angeschaut, in Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Wir haben da ausführlich darüber gesprochen, über die Entrückung der Gemeinde. Und Paulus muss diese lieben Geschwister hier beruhigen und sagen, nein, ihr werdet, eure verstorbenen Geschwister werden die Entrückung nicht verpassen. Im Gegenteil, sie werden euch sogar noch zuvorkommen. Er musste also eine falsche Sicht der Eschatologie korrigieren, eine falsche Sicht der Endzeitlehre. Und das hat er auch getan. Diese Gläubigen waren sehr vorbildlich und Paulus rühmte sie dafür. Er musste aber auch Dinge korrigieren, nicht nur in dem Verständnis über die Endzeitlehre, sondern über andere Dinge, die wir bereits gesehen haben. Es gab einige unter ihnen, die faul waren, die die Naherwartung als Ausrede nahmen, um nicht zu arbeiten und sich eben nur noch auf einen Hügel zu setzen und zu warten, bis Christus endlich kommt. Die musste er korrigieren und ermahnen in Kapitel 4, ab Vers 9, und ihnen zeigen, dass Liebe zu harter Arbeit in einem guten Zeugnis in der Welt führt. Wir sollen dabei sein, unsere Pflicht zu tun, wenn der Herr kommt. Das ist der Gedanke. Nun, die Sache mit der Entrückung hat Paulus geklärt. Und nun wendet er sich einem anderen Thema zu, als wenn wir jetzt hier ins Kapitel 5 kommen, des Thessalonischen Briefs. Und zwar die Frage nach dem Tag des Herrn. Die Frage nach dem Tag des Herrn. Lass uns diese Stelle zusammen lesen. Das ist 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Hier heißt es, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb befallen könnte. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Soweit unser Text für heute. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt in Vers 1 und sagt, von den Zeiten und Zeitpunkten. Wörtlich eigentlich hier über die Zeiten und Zeitpunkte. Das ist eine typische Formel, mit der Paulus anzeigt, dass er jetzt das Thema wechselt. Er redet nun nicht mehr von der Entrückung der Gemeinde, sondern von den Zeiten und Zeitpunkten. Oder wörtlich den Zeiten und Epochen. Das erste Wort Chronos beschreibt Zeit sozusagen vom Standpunkt einer Dauer. Das zweite Kairos eher eine Zeitperiode oder eben eine Epoche. Und wenn die beiden Ausdrücke zusammen so dastehen, es ist eigentlich eine Beschreibung für die Endzeit im Allgemeinen. Also er öffnet eigentlich jetzt den Fokus ein wenig. Er spricht jetzt nicht mehr von diesem spezifischen Ereignis der Entrückung, sondern von den Zeiten und Zeitpunkten, von der Endzeit im Allgemeinen. In Apostelgeschichte 1,7 zum Beispiel korrigiert Jesus seine Jünger und benutzt genau diesen Ausdruck. Er sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es kann also sein, dass die Thessalonicher hier einfach mehr Auskunft wollten noch über die Endzeit, wann denn der Tag des Herrn kommen würde. So wie manchmal heute die sogenannten Zeitungsexegeten, ja, die jeden Kanonenschlag unten in Israel irgendwie prophetisch deuten wollen und den irgendwo in Hesekiel finden wollen oder in Jeremia. So ein bisschen spekulativ vielleicht. Schließlich war dies dann das große Problem im zweiten Thessalonischer Brief. Wenn wir dann im zweiten Thessalonischer Brief gucken, in Kapitel 2, Verse 1 bis 2, stellen wir fest, dass die Thessalonicher das Gefühl hatten, sie waren bereits in dem Tag des Herrn, in diesem Gericht. Also hier bahnten sich vielleicht schon so die ersten Missverständnisse an, die sich dann bis zum zweiten Brief dann noch verstärkten. Paulus hatte sie sicherlich auch schon über diesen Tag des Herrn unterrichtet. Sie wussten eigentlich genug darüber. Paulus ermahnte und erinnerte sie einfach nochmal an das, was sie eigentlich schon wissen sollten. Deshalb schreibt er auch hier in Vers 2, wie ihr das selber sehen könnt, denn ihr wisst ja genau, akribos, akribisch, das ist ganz genau, wisst ihr das? Mit äußerster Exaktheit wisst ihr das. Warum wohl? Na, weil Paulus sie bereits unterrichtet hat über diese Dinge. Und was wissen sie genau? Nun, das heißt hier, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt, also unerwartet, plötzlich. Aber die Frage, die sich für uns stellt zunächst mal, ist natürlich, was ist denn eigentlich der Tag des Herrn? Und manche von uns sagen vielleicht, naja gut, das ist Gottes Gericht, okay, das ist allgemein. Aber Paulus setzt hier ein bestimmtes Wissen voraus, das einige von uns vielleicht nicht haben. Und deshalb möchte ich hier einfach auch nochmal ein bisschen ausholen und diesen Ausdruck, dieses Konzept Tag des Herrn etwas für euch erarbeiten, dass wir das besser verstehen. Weil Paulus nimmt hier einfach Bezug darauf und erklärt dann, was die Implikation, also die Auswirkungen sind dieses Tages des Herrn, ohne groß darauf einzugehen, eben was das ganz genau ist. Nun, Paulus ist ein Jude und er benutzt hier einen Ausdruck, der ihm natürlich aus dem Alten Testament sehr geläufig war. Der Ausdruck Tag des Herrn finden wir im Alten Testament und vor allem am häufigsten, es ist mehr oder weniger fast eines der Hauptthemen der alttestamentlichen Propheten. Wir finden viele Stellen, wie zum Beispiel in Jesaja 13, Vers 6, wo es einfach heißt, heult, denn der Tag des Herrn ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Viermal wird der Ausdruck auch noch in anderen Stellen der großen Propheten genannt, aber am vorherrschendsten, am meisten, am häufigsten finden wir in den 12 kleinen Propheten. Da gibt es sogar zwei Bücher, die dieses Thema, der Tag des Herrn, als Hauptthema haben. Das ist das Buch Joel und das Buch Zephania. Der Ausdruck Tag des Herrn spricht meistens von einem kommenden Zeitpunkt, an dem Gott schreckliches Gericht bringen und seinen Zorn ausschütten wird über alle Gottlosen. Das Wort Yom, hebräisch Tag, im Ausdruck Tag des Herrn hat kein sogenanntes Ordnungszahladjektiv, wie zum Beispiel im ersten Buch Mose, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, dann sind es immer 24 Stunden Tage. Nein, hier lässt es die hebräische Sprache zu, dass Tag des Herrn, dieser Tag, muss nicht ein 24 Stunden Tag sein. Es handelt sich hier um eine längere Zeitperiode. Ein Abschnitt, ein längerer Zeitabschnitt. Und das sehen wir auch daran, wie dieser Ausdruck verwendet wird. Wichtig ist immer der Kontext, der Zusammenhang. Es kann sich nämlich auf nahe bevorstehendes Gericht sowie auch weit in der Zukunft liegendes Gericht beziehen, gleichzeitig. Und ich möchte euch das kurz demonstrieren. Lasst uns mal zurückgehen ins Alte Testament, einfach an einem Beispiel, und den Propheten Joel aufschlagen. Schlag mal den Propheten Joel auf. Wer findet Joel am schnellsten? Hosea, Joel, ganz einfach, nach Daniel. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jona, Micha. Es ist gut, wenn ihr das auswendig lernt, diese 12 Kleinen. Ne? Also Joel. Joel Kapitel 1. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Joel Kapitel 1. Vers 15. Sind interessiert an Vers 15 bis 17. Und hier wird dieser Ausdruck verwendet. Ach, was für ein Tag. Ja, der Tag des Herrn oder der Tag Jahwes ist nahe. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung weggenommen worden, Freude und Frohlocken von dem Haus unseres Gottes? Verdorben sind die Samenkörner unter den Schollen, die Speicher stehen leer, die Scheunen zerfallen, ja, das Korn ist verwelkt. Tag des Herrn hier in unmittelbarer Nähe eigentlich schon am Geschehen. Gericht Gottes in einer Verwüstung, die von Gott kommt. Das ist nahe Zukunft hier, ganz eindeutig. Jetzt gehen wir aber ein bisschen weiter in Joel. Joel nimmt dieses momentane Geschehen, dieses momentane Gericht oder diese Hungersnot, durch die die Leute gehen, nimmt er als Anlass, um diesen Tag des Herrn, wie er in der Zukunft ist, zu beschreiben. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 14, in Joel Kapitel 4, Vers 14, hier heißt es, Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist was? Der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond gleiten sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Das ist definitiv noch nicht geschehen. Das spricht nämlich von dieser letzten Schlacht, bevor Jesus zurückkommt. Und hier sehen wir fernes Gericht, weit weg in der Zukunft. Wird ebenfalls als Tag des Herrn bezeichnet. Nun, das ist aber nicht alles. Gericht ist nicht alles, was damit verbunden ist. Wenn wir nämlich weiterlesen, guckt euch das mal an. In Vers 16 am Ende heißt es, aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Und jetzt Vers 18, und zu jener Zeit wird es geschehen, dass die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen werden, alle Bäche Judas werden voll Wasser sein und so weiter und so weiter. Großer Segen ist damit auch verbunden. Also am Tag des Herrn gibt es nicht nur Gericht für Ungläubige, Gericht für böse Menschen sozusagen, sondern eben auch Segen für die Treuen. Und hier können vielleicht einige sagen, ja, das hat sich erfüllt im babylonischen Exil, als die Juden ins babylonische Exil gingen und jetzt wieder zurückgekommen sind. Dieser Tag des Herrn, diese Prophezeiungen hier. Das Problem damit ist allerdings, dass wir in den sogenannten nachexilischen Propheten, das heißt die Propheten, die gewirkt haben, nachdem die Juden aus Babylon zurückgekehrt sind, immer noch von einem Tag des Herrn lesen. Und jetzt dürft ihr ein bisschen weiter blättern nach vorne zum Propheten Maleachi. Und ich habe dieses Buch mal ausgelegt hier, also für die ausführlichen Predigten dürft ihr das gerne downloaden vom Internet, das ist in unserem Predigtarchiv. Ich möchte jetzt hier euch einfach nur zeigen, Maleachi hat gewirkt, nachdem Israel zurückgekehrt ist in sein Land. Und er spricht immer noch von einem zukünftigen Tag des Herrn. In Kapitel 3, Vers 19 heißt es, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Hier wieder das gleiche Bild. Segen für die Gerechten, Fluch und Gericht für die Ungerechten. Und in Vers 23 seht ihr auch, dass es tatsächlich der Tag des Herrn ist. Hier, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Also derselbe Ausdruck hier. Spricht immer noch von einem zukünftigen Tag des Herrn. Jetzt gehen wir zurück ins Neue Testament, schlagen wieder 1. Thessalonicher auf und stellen fest, auch Paulus spricht von dem Tag des Herrn immer noch in der Zukunft. Er erwartet diesen Tag des Herrn hier in unserer Stelle, in 1. Thessalonicher 5, Vers 2, von diesem Ereignis, dass es immer noch in der Zukunft liegt. Und wie gesagt, im 2. Thessalonicher 2, Vers 2, korrigiert er die Thessalonicher dahingehend, dass er sagt, nein, ihr könnt noch nicht im Tag des Herrn sein. Der liegt noch in der Zukunft. Wir werden noch ein bisschen ausführlicher auf diesen Vers eingehen. Aber da seht ihr auch diese Argumentation. Somit ist mit dem Tag des Herrn eigentlich die Ereignisse vor Jesu zweitem Kommen. Und hier spreche ich von der sichtbaren Wiederkunft Christi. Ihr könnt euch erinnern, wir haben das in unserer Bibelstunde hier an der Leinwand gehabt. Es beginnt mit der Entrückung, dann kommt eine Trübsalszeit, dann kommt Jesu Wiederkunft sichtbar, dann kommt das tausendjährige Reich, und dann kommt nochmal ein Gericht, dann kommt die Ewigkeit. Das ist so diese Abstufung, die wir hier zusammen angeschaut haben. Und hier geht es um diese Zeit, diese Trübsalszeit, die eigentlich zu Jesu sichtbarer Wiederkunft hinführen wird. Also nicht die Entrückung, wohlverstanden. Entrückung ist bereits geschehen. In Offenbarung 6, Vers 17 finden wir zum Beispiel die Aussage, dass der Tag des Herrn da ist. Es ist mitten in der Trübsalszeit. Und in Zacharia 14, 1 finden wir die Aussage, auch Tag des Herrn, kurz vor der Aufrichtung dieses Friedensreiches, dieses tausendjährigen Reiches. Und da wird Gott eingreifen, der Messias wird im letzten Moment kommen, seine Feinde besiegen. Und dann gibt es eben Gericht für die Ungläubigen und Segen für die Gerechten. Tag des Herrn. Da werden die alttestamentlichen Heiligen auferstehen. Jesus wird sein Gericht bringen, Segen für die Gläubigen, Israeliten, die dann mit uns, mit ihm ins Friedensreich eingehen werden, zusammen mit den Gläubigen aus dem Gemeindezeitalter und den Märtyrern aus der Trübsalszeit. Der Messias wird auch das Gericht über die Heiden halten. Das ist das Gericht in Matthäus 25. Und dann werden auch die einen ultimative Zerstörung, die anderen Segen erben und ins Friedensreich eingehen. Und dann, nach diesen 1000 Jahren, wie gesagt, Trübsalszeit, Jesu Wiederkunft, 1000-jähriges Reich. Und hier ganz am Ende kommt es nochmal zu einer Rebellion. Satan wird freigelassen und da kommt nochmal im 2. Petrusbrief wird dieses Ereignis auch als Tag des Herrn beschrieben. Das ist auch noch ein Teil des Tages des Herrn. Also der Tag des Herrn, ihr seht schon, ist ein ziemlich breites, großes Konzept. Ja. Es ist Gerichtszeit, zukünftige, ultimative Gerichtszeit, die mit der Wiederkunft des Messias endet. Sein Friedensreich kommt dazwischen und dann nochmal ein Gericht und dann beginnt die Ewigkeit. All das hat Paulus hier im Hinterkopf, wenn er sagt, Tag des Herrn. Das ist ganz wichtig. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht für die Ungläubigen, aber für die Gläubigen offenbar nicht. Und hier im Thessalonischen Brief spricht Paulus vor allem diesen ersten Aspekt an, der Zeitpunkt von der Entrückung über die 7 Jahre Trübsal bis hin zur Wiederkunft Christi als Tag des Herrn mit dem ganzen Segen, der dann auch mit Christi Wiederkunft kommt. Paulus hat kurz davor von der Entrückung der Gläubigen gesprochen und nun spricht er von dieser darauffolgenden Zeit, von dieser Trübsalszeit, die eben in der Wiederkunft Christi gipfeln wird. Das wird der Höhepunkt sein. Und deshalb wollen wir uns das jetzt anschauen, wenn Paulus über dieses Thema spricht, weil dieses Wissen hatten die Thessalonicher im Hinterkopf. Paulus hat sie darüber unterrichtet, was dieser Tag des Herrn beinhaltet. Und deshalb, unser Thema ist heute der Tag des Herrn, was er für diese Welt bedeutet. Ganz einfach. Der Tag des Herrn. Was sind die Auswirkungen? Was ist die Bedeutung? Was sind die Implikationen? Was geht damit einher, wenn wir über diesen Tag des Herrn nachdenken? Wie kann man ihn charakterisieren? Der Tag des Herrn, was er für diese Welt bedeutet. Es sind 5 Dinge. Und das erste ist, es ist die böse Überraschung für die Ungläubigen. Das ist der erste Punkt. Das ist die böse Überraschung für den Ungläubigen. Das ist Vers 1 bis 3. Ihr könnt das nochmal lesen. Hier heißt es, von den Zeitpunkten oder Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Hier steht, wie ein Dieb in der Nacht. Wie gesagt, das ist überraschend. Es wird eine schreckliche Überraschung werden für diejenigen, die Christus nicht kennen. Jesus benutzt dieses Bild auch in seiner Endzeitrede, einfach um einen Zustand völliger Überraschung, unvorbereitet sein zu beschreiben. Er sagte, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Und dieses Bild braucht nicht viel Erklärung. Wenn wir wüssten, wann der Dieb zuschlägt, dann könnte ich mit dem Gewehr hinter der Tür warten. Dann wäre ich bereit für ihn. Aber weiß ich nicht. Und genauso überraschend, unerwartet, plötzlich, wenn die Welt das Gefühl haben wird, dass endlich Frieden und Sicherheit herrscht, dann wird es geschehen. Das ist nämlich genau das, was Paulus hier sagt. Wenn sie nämlich sagen, achtet euch mal auf diese abrupte Änderung hier. Er spricht die Thessalonicher an. Braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr, das ist zweite Person Plural, zweite Person Mehrzahl. Und dann sagt er plötzlich, wenn sie, das ist dritte Person Mehrzahl. Von wem spricht er jetzt plötzlich? Nun, wenn ihr Vers 4 anschaut, da wechselt er wieder in die zweite Person, sagt, ihr aber, Kontrast. Sie, ihr. Er spricht von den Ungläubigen. Von denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Ohne überhaupt groß das anzudeuten, aber indem, dass er diese dritte Person Plural verwendet, sagt er das ganz genau aus. Sieht mal so ein kleines, Lieblingsspiel von mir hier. Grammatik ist wichtig, ja, sehr wichtig. Achtet euch auf solche Details. Nun, von denen, die hier bleiben, nach der Entrückung, sie werden denken, es ist alles in Ordnung. Friede und Sicherheit. Weil, wenn wir in den alttestamentlichen Propheten schauen, erkennen wir, dass der Antichrist, dieser künftige falsche Messias, der durch den Teufel viele Zeichen und Wunder tun wird und Leute verführen wird, in Daniel Kapitel 9 zum Beispiel lesen wir davon, er wird zunächst mal einen Friedensbund schließen mit den Menschen. Er wird den Weltfrieden bringen, tatsächlich. Und sie werden alle denken, oh, endlich, endlich Friede und Sicherheit. Wenn möglich auch noch endlich sind diese nervigen Christen alle weg. Die wurden alle von Außerirdischen entführt. Oder ich habe keine Ahnung, was sie dann alles erzählen werden, wenn wir nicht mehr hier sind. Irgendeine Geschichte werden sie sich ausdenken, um nicht glauben zu müssen. Und dann heißt es hier, und dann wird das Verderben, der völlige Ruin über sie kommen. Denn dann, wenn die Christen nicht mehr da sind, wird dieser Tag des Herrn beginnen. Das ist dieser Zeitabschnitt, der dann beginnt. Und das wird die böse Überraschung sein für die ungläubige Welt. Wie die Wehen einer Schwangere. Ich meine, da muss ich auch nicht viel dazu sagen. Für diejenigen, die meine Frau haben. Ich meine, meine Frau ist auch schwanger jetzt. Das kann ganz plötzlich gehen. Boom, geht's los. Ab ins Krankenhaus. Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Ich freue mich nicht so sehr darauf, aber... Ganz plötzlich, ganz unerwartet kann das eintreffen. Meistens dann, wenn du es am wenigsten erwartest und denkst, oh, nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Jetzt gerade am Sonntagmorgen während der Predigt, jetzt könnt's gleich, noch nicht ganz, aber ihr wisst schon, was ich meine. Einfach dann, wenn man es nicht erwartet, dann, wenn man überhaupt total unvorbereitet ist. Wir müssen uns das vergegenwärtigen. Die ungläubige Welt, der Ungläubige ist wie ein Hausbesitzer mit einem offenen Haus in einer der schlimmsten Gegenden mit der meisten Kriminalität. Ich weiß nicht, irgendwo in den Bronx oder sonst wo in einem Viertel, wo es einfach lauter Mörder und Kindsmisshandler und Vergewaltiger und alles Mögliche gibt. Er hat ein offenes Haus und da steht ein Schild und er sagt, bitte eintreten, keine Alarmanlage. So sind die Ungläubigen. Total unvorbereitet. Keine Ahnung, was sie erreichen wird. Und das ist jetzt schon so. Das ist jetzt schon so. Und das wird nach der Entrückung noch viel schlimmer werden. Sie werden denken, es ist Friede und Sicherheit. Das ist alles wunderbar. Wir haben unseren super Politiker, Herrscher, König, Prophet, wie er immer sein wird, der Antichrist. Das heißt ja anstelle von Christus eigentlich. So eine Art Messias-Figur. Und glaubt nicht diesen ganzen Filmen. Ich weiß nicht, ob das ein Russe sein wird oder sonst irgendwas. Das wissen wir nicht genau, aber es wird irgend so eine Persönlichkeit sein, die den Frieden bringt, den Frieden der Religionen, den Frieden im Nahen Osten höchstwahrscheinlich. Und die Leute werden denken, oh, es ist Ruhe und dann wird es geschehen. Ungläubige gehen ins Gericht. Ist uns das bewusst? Ist uns das eigentlich bewusst, dass der Tag des Herrn eine böse Überraschung werden wird für diese Menschen? Lass uns das eine Motivation zur Evangelisation sein. Was wir verstehen, unsere ungläubigen Freunde, unsere Verwandte sind wie dieser Hausbesitzer mit diesem offenen Haus in dieser super gefährlichen Gegend. Keine Ahnung. Weiß noch, wo ich in Los Angeles war, ich hatte auch keine Ahnung, wo diese Gegenden sind. Ich hätte mich da irgendwo verfahren können in eine solche Gegend. Ich hätte keine Ahnung gehabt, dass ich in höchster Lebensgefahr schwebe. Weil da gibt es gewisse Gegenden, da geht man lieber nicht hin. Und das ist genauso, sind die Ungläubigen. Sie laufen durch ein Territorium und verstehen nicht, jederzeit kann Schluss sein. Und das ist Grund genug. Und ja, es ist nicht populär, heute in der Evangelisation das Gericht Gottes zu erwähnen. Wir haben uns gerade in der Pause darüber unterhalten, André und ich, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr kontextualisieren könnten und so, dass wir noch mehr Leute hier reinbringen. Wir haben das natürlich nur ironisch gemeint. Aber das ist genau das, was heute geschieht. Man spricht nicht mehr vom Gericht Gottes über Sünde. Oh, das ist viel zu anstößig. Das können wir nicht machen. Aber genau das sagt Paulus hier. Hey, guck, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist die Not. Deshalb ist das Evangelium eine gute Botschaft. Sonst wäre es keine, wenn es kein Gericht gibt. Errettung wovor? Wovor denn? Vor dem Tag des Herrn, vor dem künftigen Gericht. Also es ist die böse Überraschung für die Ungläubigen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, und jetzt kommen wir, jetzt kommen die Gläubigen. Die Erwartung der Gläubigen. Es ist die Erwartung der Gläubigen. Vers 4 und 5. Schaut euch das an. Ihr aber, Brüder, Seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb befallen könnte. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Vers 5. Ihr aber, wie schon gesagt, Kontrast. Hier kommen jetzt wieder die Brüder, die Gemeinde, im Gegensatz zu den Sie, zu den Menschen, die nicht gläubig sind. Spricht eine andere Gruppe an hier. Und der Tag natürlich bezieht sich immer noch auf den Tag, der Tag des Herrn, dieses kommende Gericht. Und die anderen Ausdrücke hier, Finsternis und Nacht, sowie Söhne des Lichts und Söhne des Tages, dienen als Bilder entweder für geistliche Finsternis, für geistliches Erleuchtetsein. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Die Bildrede ist klar. Paulus benutzt das in anderen Briefen auch zur Genüge. In Kolosser 1, Vers 13 sagt er, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und er sagt auch in Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Finsternis, der Raum des Bösen, der Raum des Unreinen, der Raum der Lüge, Dunkelheit, geistliches Todsein, nichts erkennen. Und Licht, der Bereich der Reinheit, der Wahrheit, der Erkenntnis. Das hat auch Johannes deutlich gemacht im Johannesevangelium, im ersten Johannesbrief. Gott ist Licht, sagt er da. Diese Bildrede macht deutlich, dass die Ungläubigen blind sind, weil sie sich in der Dunkelheit befinden. Sie können die Wahrheit nicht erkennen, eigentlich gar nichts erkennen, ohne dass Gott ihnen das Licht der Erkenntnis schenkt. Im 2. Korinther 4 wird das ganz deutlich und ich lese euch das einfach vor. Hier steht, 2. Korinther 4, Verse 3 bis 6, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Sie können nichts sehen, nichts erkennen. So dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es wird ziemlich deutlich, was mit dem Licht gemeint ist. Erkenntnis, Glauben und all diese Dinge, die Gott uns schenkt in der Wiedergeburt. Und auch im Kontext hier wird es deutlich, im Zusammenhang, im 1. Thessalonicher 5, Paulus stellt die Nüchternheit und die Wachsamkeit der Gläubigen dem Schlafensein und der Betrunkenheit der Ungläubigen gegenüber. Und Söhne des Lichts und Söhne des Tages, das ist typisch hebräische Weise, Qualität auszudrücken, wie zum Beispiel Söhne des Donners in Markus 3, 17. Sie haben die Qualität des Lichts, oder sie haben eben die Qualität der Finsternis. Und spricht alles vom selben. Von diesem Kontrast. Diese beiden Welten, diese beiden Königreiche, die es eigentlich gibt im Moment. Das Reich der Finsternis, das Reich des Lichts. Und es gibt nur zwei Arten von Menschen. Kinder des Lichts, Kinder der Finsternis. Oder wir könnten auch sagen, wie Johannes sagt, Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Es gibt nichts dazwischen. Keine neutrale Zone gibt es nicht. Auch in der Schweiz nicht. Ja, sind auch nicht neutral. Gibt es nicht. Campbell Morgan sagte, ich fange morgens meine Arbeit nie an, ohne daran zu denken, dass er meine Arbeit unterbrechen könnte, um seine Arbeit zu beginnen. Ich halte nicht Ausschau nach dem Tod, ich halte Ausschau nach ihm. Das sollte unsere Motivation sein. Ich halte nicht Ausschau nach dem Tod, ich halte Ausschau nach ihm. Nach Christi Wiederkunft. Meine Christi Ankunft für seine Gemeinde, jetzt für uns. Paulus wollte hier nicht sagen, dass die Thessalonicher den Zeitpunkt kennen würden, dass sie deshalb den Tag des Herrn nicht überraschen würden. Das ist nicht der Grund. Der Grund, warum sie nicht überrascht werden, ist, weil sie vorbereitet waren. Sie warteten auf den Herrn, heißt es in 1, Vers 10. Sie würden entrückt sein, wenn dieser Tag über die Ungläubigen hereinbricht. Wir haben uns darüber unterhalten, warum wir glauben, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit beginnt oder ist. geschehen wird, und das ist einer der Gründe dafür. Offenbar ist der Tag des Herrn, dieses kommende Gericht, eine Überraschung für die Ungläubigen. Und die Entrückung ist eine Überraschung für die Gläubigen. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt für uns. Beides ist offenbar eine Überraschung. Und das ist ein weiteres Argument. Und wie gesagt, wir werden uns das noch gleich ein bisschen genauer anschauen im 2. Thessalonischen Brief. Warum wir glauben, dass das zusammengehört. Ist das eigentlich mehr oder weniger im selben Moment beginnt. In dem Moment, wo die Christen entrückt werden, beginnt der Tag des Herrn. Aber in diesem Sinne ist dieser Tag für uns als Söhne des Lichts sogar eine Erwartung. Ja, wir erwarten, dass Christus uns holt. Das ist unsere Erwartung. Und damit wird der Tag des Herrn beginnen. Diese Gerichtszeit, von der Paulus hier spricht, ist eine Erwartung. Und wenn er kommt, wissen, geht es los, und dann wird er wiederkommen nach diesen 7 Jahren Trübsalzeit und wird alles wiederherstellen. Und am Ende wird es nochmal zum Gericht kommen und dann wird es in die Ewigkeit gehen. Die Frage ist, sehnen wir uns danach, dass unser Herr kommt? Erwartest du ihn? Bist du bereit? Bereit bist du, wenn du gläubig bist. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit, wenn du Buße getan hast über deine Sünden, wenn du Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, wenn du ihm nachfolgst, wenn du dein Kreuz auf dich nimmst täglich und ihm nachfolgst, seinen Worten gehorsam bist, nicht weil du musst, sondern weil du ihn liebst, dann bist du bereit. Denn dann erwartest du sehnlichst den Tag des Herrn, weil das nämlich heißen wird, dass wir bei ihm sein werden, entrückt sein werden. Das ist die Erwartung des Gläubigen. Jetzt schaut euch mal die Motivation des Gläubigen an. Das ist der 3. Punkt. Die Motivation des Gläubigen. Der Tag des Herrn ist nun nicht nur die böse Überraschung für die Ungläubigen oder die Erwartung der Gläubigen, es ist sogar die Motivation für die Gläubigen. Nachdem Paulus das nämlich sagt, dass die Gläubigen nicht überfallen werden, eben wie vom Dieb in der Nacht durch den Tag des Herrn, weil sie bereits nicht mehr da sind in dem Zeitpunkt, heißt es in Vers 6 bis 8, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm, wörtlich, der die Hoffnung auf das Heil ist. So, das ist hier im Griechischen eine Inferenz, eine Schlussfolgerung. Das sind zwei Konjunktionen zusammen. Nun aber so, konsequenterweise, weil das so ist, von dem, was jetzt gerade gesagt hat, weil wir Kinder des Lichts sind, weil der Tag des Herrn für uns nicht eine Überraschung ist, weil wir das eigentlich erwarten sogar. Deshalb, lasst uns nicht schlafen, lasst uns wachen und nüchtern sein. Das sind anspornende Konjunktive im Griechischen hier. Die spornen an, lasst uns das tun. Das ist unsere Motivation. Paulus führt die Bildrede aus Verse 4 bis 5 auch weiter und zeigt eigentlich nur die logische Konsequenz auf. Weil wir als Gläubige den Tag des Herrn erwarten, sollte dies auch unsere Motivation für ein geistlich nüchternes, wachsames Leben sein. So wird dieses kommende Gericht und die Tatsache, dass es uns nicht überraschen wird, zu unserer Motivation, ein gehorsames und heiliges Leben zu führen. Der Schlaf hier ist natürlich geistliche Lauheit, Laxheit, mangelnde Selbstdisziplin. Und weil man bei Nacht schläft, wir aber als Gläubige dem Tag angehören, passt es nicht zu uns Christen, geistliche Siebenschläfer zu sein. Ja? Das passt nicht zu uns. Wir sind Kinder des Tages. Wir sollten wach sein, fokussiert. Konzentriert auf das, was wir tun. Dasselbe mit dem Betrunkensein hier. Die Ungläubigen lullen sich mit allen möglichen Drogen und Süchten und anderen Dingen wie Habgier und übermäßigen Luxus ein. Warum? Damit sie den Schmerz vergessen, die innere Leere vergessen können. Sie brauchen irgendetwas. Sie schlafen geistlich und sind abgelenkt und eingelullt. Das ist die Idee hier. Aber sie sind nicht nüchtern und besonnen. Das ist das Gegenteil. Aber das passt nicht zu uns, sagt Paulus hier. Das darf nicht so sein bei uns. Und da gibt er eine Begründung, sagt, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Das ist doch eigentlich interessant, diese Aussage. Es ist interessant, dass viele tagsüber noch einen relativ anständigen Eindruck machen können, aber nachts lassen sie plötzlich sprichwörtlich die Sau raus. Ja, viele Sünden werden nachts begangen, sind wir doch ehrlich. Das Nachtleben, die Nightclubs, das sind Symbole für Sünde heutzutage. Und das war auch damals so. Das ist nichts Neues. Das ist überhaupt nichts Neues. Das war schon früher so. Der junge Ehebrecher in Sprüche 7. Wenn ihr euch Sprüche 7, Verse 8 bis 9, könnt euch das mal zu Hause durchlesen, heißt es, der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel, dem Winkel der Ehebrecherin, und betrat den Weg zu ihrem Haus in der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte. Und ihr müsst euch vorstellen, es gab damals noch keine Straßenlaternen, es war wirklich dunkel in der Nacht. Der Kirchenvater Chrysostomus schreibt, böse Menschen tun alle Dinge in der Nacht, entgehen dem Entdecktwerden von allen und verhüllen sich in Dunkelheit. Das ist das Bild, die Bildrede hier, die Paulus verwendet. Und das passt natürlich alles nicht zu uns Gläubigen. Paulus beschreibt uns als Wachende und Nüchterne. Dies beschreibt offensichtlich einen ordentlichen Lebensstil. Mit keinen dreckigen Geheimnissen, kleinen Sachen, die man versteckt. Wachsamkeit und Nüchternheit sind Zeichen geistlicher Reife. Und dann verwendet er auch noch militärische Bildrede am Ende. Unterstützt genau dieselbe Idee hier. Das heißt hier, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm, der die Hoffnung auf das Heil ist. Wir werden natürlich hier sofort an die Waffenrüstung aus Epheser 6 erinnert. Das Ziel der Wachsamkeit und Nüchternheit ist immer moralisch und geistlich. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte. Heißt es da, wir wollen gerüstet sein für die listigen Angriffe des Teufels. In Epheser 6, Vers 11 heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Paulus benutzt militärische Bilder, um das Leben des Gläubigen zu beschreiben. Ist das nicht interessant? Warum? Weil es genau dasselbe Ziel hat. Selbstdisziplin, Nüchternheit, Besonnenheit. Überlegt euch mal einen Soldaten, der nicht wachsam ist, der nicht nüchtern ist. Ein Krieg, das kann den Kopf kosten. Interessant ist hier auch, dass die Rüstung bereits angetan ist. Die griechische Konstruktion hier verbindet das Angezogensein mit dem Nüchternsein in einer Art relativen Vergangenheit. Das heißt, diese Handlung Nüchternsein oder das Angetan, das geschieht zuvor und dann ist man nüchtern, weil man jetzt angetan ist mit diesem Brustpanzer und weil man den Helm trägt, diese Hoffnung hat. Und das ist ja die Grundausrüstung des Gläubigen, Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist also nicht ganz dieselbe Absicht wie in Epheser 6, wo es heißt, wir sollen es anziehen. Hier geht es darum, dass wir damit bereits ausgerüstet sind und deshalb jetzt nüchtern und wachsam sind. Wir können deshalb erst nüchtern und wachsam leben. Wenn wir nicht wiedergeborene Christen sind, wenn wir nicht den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe tragen, wenn wir nicht den Helm der Hoffnung auf das Heil haben, das heißt, wenn wir nicht wiedergeboren sind, wenn wir nicht errettet sind, können wir auch nicht nüchtern und wachsam sein. Dann sind wir immer noch tot in Übertretungen und Sünden. Dann gehören wir immer noch zu den Sie. Aus Vers 1 und 2. Ein Soldat, der schläft und betrunken ist, wird bald seinen Posten verlieren. Er ist unbrauchbar. In Rom wurden Soldaten wegen solchen Vergehen sogar getötet. Wir haben dieses Beispiel von in Apostelgeschichte 16, 27, diese Wache, die sich lieber selber töten wollte, anstatt diese demütige Verurteilung über sich ergehen zu lassen. Und die Frage ist, und das habe ich vorhin schon gesagt, denn wenn Paulus das christliche Leben mit einem Soldatendasein vergleicht, wer von euch war im Wehrdienst? Wer hat Wehrdienst geleistet? Kommt schon. Keiner. Ich auch nicht, ja, André. Ich auch nicht. Ich bin auch einer von den Militärverweigerern und so weiter. Das waren noch andere Zeiten. Ich kenne aber gute Freunde, zum Beispiel einer meiner Pastoren, Travis Allen, der war ein Navy SEAL. Es ist unglaublich, was diese Leute leisten. Unglaubliche Disziplin. Die müssen von Flugzeugen abspringen, mitten ins kalte Wasser und dann U-Boote einnehmen und was weiß ich. Die haben Dinge erzählt, unglaublich. Ich konnte mit bloßen Händen jemanden töten, ohne Waffe. Unglaubliche Disziplin, unglaubliches Training. Und genau solche Bilder verwendet Paulus, um unseren geistlichen Kampf, um unser geistliches Dasein als Soldaten darzustellen. Gerüstet, bereit. Das ist die Frage. Passt dein Wandel zu deinem Bekenntnis? Bist du jemand, der durch den Tag des Herrn, durch die Tatsache dieses kommenden Gerichts motiviert ist? Nicht aus Angst. Nicht aus Angst. Nein. Sondern dadurch, dass wir eben wissen, dass wir nicht in dieses Gericht kommen. Es ist eben nicht der drohende Gott mit dem Stock, der wartet, bis wir nur eine kleine Sünde begehen und haut er gleich eins drauf. Nein, so ist es nicht im Christentum. Es ist die Liebe Christi, die uns drängt, zu gehorchen. Die innere Veränderung des Herzens und die Liebe Gottes, die wir verstehen, die uns treibt und die uns dann auch zu dieser Disziplin und der Nüchternheit und der Wachsamkeit führt. Ihr könnt das nicht selber tun. Ihr könnt das nicht aus eigener Kraft tun. Schon gar nicht, wenn ihr nicht gläubig seid. Dann werdet ihr religiöse, Pharisäer, gesetzliche Leute, denen Gott kein Gefallen hat. Es geht nicht nur um die bloße Disziplin, es geht darum, dass wir die Disziplin aus der richtigen Motivation heraus tun. Und genauso beschreibt Paulus hier diese Menschen als Menschen, die sich bewusst sind, der Tag des Herrn kommt. Aber nicht für uns. Wir werden bewahrt. Und das ist umso mehr Motivation für uns. Du kannst als Christ nicht einfach geistlich gleichgültig sein und schlafen. Das heißt, in Gleichgültigkeit versinken, dass du dich nicht um die Sache des Herrn kümmerst, um die Gemeinde, um persönliches Wachstum. Das kann gar nicht sein. Das gibt es nicht in der Bibel. Es gibt keinen fleischlichen Christen. Ja, das gibt es nicht. Und da wird unsere Eschatologie, unsere Endzeitlehre plötzlich ganz praktisch. Ja? Da wird es ganz praktisch. Glaubst du das wirklich? Bist du dir bewusst, dass wir uns geradewegs auf dieses Gericht zubewegen? Ich meine diese Welt, nicht wir, aber diese Welt, alles hier um uns herum. Ist das unsere Wirklichkeit, in der wir leben? Glaubst du, dass es dieses zukünftige Gericht geben wird? Und wirst du dabei sein, wenn Christus uns entrückt und wegnimmt? Oder willst du hierbleiben? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Bin ich einer von denen, der hier bleibt? Habe ich es verstanden? Habe ich das Evangelium verstanden? Bin ich dabei? Oder mache ich mir etwas vor? Macht das alles keinen Sinn, was der Pascal da vorne blabbert? Weiß gar nicht, wovon der eigentlich redet. Dann müsst ihr euch fragen. Prüfen. Petrus schreibt auch, dass wir uns angesichts des kommenden Gerichts heiligen sollten. 2. Petrus 3 sagt er, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und er sagt auch, das Gericht wird wo beginnen? Zuerst beim Haus Gottes. Bei uns. Bei denen, die sich nur bekennen, bei den Heuchlern. Müssen aufpassen, müssen richtig gut aufpassen. Dass wir nicht uns darstellen und sagen, ah, wir sind die Gläubigen, wir sind die Besten und die Sünder lassen. Nein, nein, nein. Wir müssen erstmal uns selber prüfen. Es geht um Selbstprüfung hier. Es geht nicht darum, den Finger auf andere zu zeigen, sondern der Finger muss zuerst auf mich selbst gerichtet werden. Bin ich motiviert? Bin ich dabei? Stellt sicher, dass ihr gerüstet und bereit seid für diesen Tag. Das Wort Gottes sagt, dass er kommt, garantiert. Nun, wir haben gesehen, der Tag des Herrn ist also die Überraschung für die Ungläubigen, sogar für die Ungläubigen innerhalb der Gemeinde, die Erwartung der Gläubigen, die Motivation der Gläubigen und jetzt schließlich auch noch die Hoffnung der Gläubigen. Die Hoffnung der Gläubigen. Das finden wir jetzt in den Versen 9 bis 10. Hier heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Und darüber haben wir uns schon oft unterhalten, oft gesagt, oft betont. Die christliche Hoffnung basiert auf einem richtigen Verständnis der Endzeitlehre. Denn, dieser Ausdruck, denn, am Anfang von Vers 9, leitet eine Begründung ein. Eine Begründung für die Sicherheit, die in Vers 8 angesprochen wird. Warum können wir den Helm der Hoffnung auf das Heil haben? Woher haben wir das? Woher wissen wir das? Warum diese Gewissheit nun? Gott hat es uns gesagt. Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Gottes souveräne Vorherbestimmung, und das Zorngericht hier ist wörtlich Zorn, also künftiger Zorn ist hier im Blickfeld. Und dieser Zorn wird auch schon mehrere Male erwähnt im Thessalonischer Brief. Wenn wir zurückgehen, Kapitel 1, Vers 10 heißt es, dass sie den Herrn erwarten, mit seinem Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet, was? Vor dem, wörtlich hier, kommenden Zorn. Vor dem kommenden Zorn. Kapitel 2, Vers 16 wird dieses Wort nochmal erwähnt, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Das ist auch das Endgericht hier im Blickfeld. Haben wir angeschaut. Nicht dafür hat Gott uns bestimmt, sondern wofür? Kontrast. Sondern zum Besitz des Heils. Soteria, Errettung, Erlösung heißt es. Wie schon bereits gesagt, in 1 Vers 10, auch in 4, 13 bis 18, wo wir über die Unterdrückung uns Gedanken gemacht haben, die Hoffnung der Gläubigen ist es, nicht ins Gericht zu kommen, sondern von Christus aus dem Gericht heraus gerettet zu werden. Und obwohl sich der Zorn hier auf das Endgericht im Allgemeinen auch bezieht, so sieht man im Zusammenhang hier folgenden Gedankengang. Jetzt lasst mich das euch mal noch ein bisschen mehr beleuchten, nochmal aus der Vogelperspektive. Wenn wir zurückgehen zu Kapitel 4, Vers 13 oder Vers 16, wo Paulus beginnt, über die Entrückung zu sprechen, macht er hier eigentlich folgendes Argument. Er sagt, ihr werdet den Toten nicht zuvorkommen in der Entrückung. Sie werden zuerst auferstehen. Und ihr werdet mit ihnen entrückt. Kapitel 4, 16 bis 17. Von der Endzeit aber im Allgemeinen aber brauche ich euch nicht mehr zu schreiben, denn ihr wisst bereits Bescheid darüber, das ist 5, Vers 1. Der Tag des Herrn, die Gerichtszeit über die Ungläubigen, wird sie überraschen. Euch aber nicht, sagt er in Vers 4, denn ihr seid im Licht, Kinder des Tages, also wahre Gläubige. Deshalb lasst uns auch dementsprechend wandeln. Hier ist die Motivation, Verse 6 bis 8. Und jetzt sagt er, denn letztlich ist es eben auch nicht unsere Bestimmung. Das ist gar nicht das, was wir, worauf wir uns ausrichten im Sinne von, dass unsere Hoffnung da liegen wird. Der Zorn, zu dem die Gläubigen nicht bestimmt sind, ist also ein weiterer Hinweis darauf, dass die Entrückung vor dieser Gerichtszeit der Trübsal stattfinden wird. Und jetzt kommen wir zum 2. Thessalonischer Brief ganz kurz. Im 2. Thessalonischer Brief wird es noch viel deutlicher, was Paulus hier anspricht. Und deshalb müssen wir kurz diesen Ausflug machen. Einfach, dass es ganz, ganz deutlich ist. Und das ist vor allem 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 und 2. Wir werden da nochmal hinkommen, wenn wir durch den 2. Thessalonischer Brief gehen. Aber lasst mich das jetzt hier einfach kurz ansprechen. Er sagt hier im Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblichen von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sündige offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Bis hierher. Hier gibt es zwei Probleme. Wie gesagt, ich fasse das nur zusammen, wir werden uns das dann ausführlicher anschauen. Das eine ist, die Übersetzung wäre schon da, ist etwas verwirrend in Vers 2. Eigentlich müsste man hier sagen, als ist der Tag des Herrn schon da oder besser noch präsent. Er ist jetzt gerade am Geschehen. Das ist die Idee eigentlich des griechischen Verbs hier. Das zweite Problem, was wir hier haben in Vers 3, ist die Übersetzung von zuerst. Das heißt hier, zuerst muss das und das geschehen. In Vers 3. Zuerst der Abfall kommen, der Mensch der Sündige offenbart werden. Und wenn wir vom Deutschen herkommen, dann denken wir, okay, Paulus, bevor der Tag des Herrn kommt, muss erst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbar werden und dann kommt erst der Tag des Herrn. Aber das würde ja der Aussage widersprechen, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt, unvorbereitet, weil dann würde man ja Zeichen sehen, bevor der Tag des Herrn kommt. Und der Punkt hier ist, dass die griechische Konstruktion eigentlich sagt, damit einhergehend, während der Tag des Herrn am Geschehen ist, kommt zuerst der Abfall und dann der Mensch der Sünde. Aber das ist Teil, das ist inbegriffen im Tag des Herrn. Und weil ihr diese beiden Dinge nicht seht, dass zuerst der Abfall kommt, weltweit, und dann dieser Mensch der Sünde, weil ihr das im Moment jetzt nicht am Geschehen sieht oder seht, deshalb seid ihr nicht im Tag des Herrn. Das ist sein Argument hier, Paulus. Ich gehe jetzt hier nicht mehr weiter ins Detail. Wie gesagt, wir werden das noch ausführlicher machen. Aber hier macht er das ganz deutlich. Und deshalb ist, wie gesagt, der Tag des Herrn, diese Gerichtszeit und der Zeitpunkt der Entrückung geschieht am selben Moment. Tag des Herrn beginnt da, wo die Christen aus der Welt genommen werden. Und deshalb ist der Tag des Herrn genauso eine Überraschung für die Ungläubigen, wie wir in der Naherwartung auf Christus in der Entrückung eine Überraschung erleben werden. Also er sagt hier, wir sind nicht, jetzt gehen wir wieder zurück zum 1. Thessalonicher 5, in Gottes Bestimmung sind wir dafür bestimmt, das Heil zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Die Grundlage ist das Evangelium, die Vergebung der Sünden, Jesu Werk am Kreuz, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Und hier wurde auch debattiert, wie dieses Wachen und Schlafen jetzt genau zu verstehen ist. Manche haben gesagt, Schlafen bedeutet sterben, also jetzt, ob wir jetzt noch leben oder schon gestorben sind, in Bezug auf die Entrückung vorhin in Kapitel 4. Aber ich denke hier eher im unmittelbaren Zusammenhang, dass Paulus hier einfach menschliche Schwäche berücksichtigt. Er sagt, hey, ich meine letztlich, wir als Christen, wir leben nicht immer wachsam und nüchtern. Wir sind auch noch am Sündigen. Und wir sind schwach. Wir sind manchmal am Schlafen. Und Paulus sagt hier einfach, selbst wenn wir schlafen, werden wir mit ihm leben, weil unser Heil letztlich nicht davon abhängt, ob wir Werke tun oder nicht. Das gründe ich vor allem auch auf die Verwendung des Wortes. Er verwendet ein anderes Verb für Schlafen hier in Versen 6 bis 10, durchgehend dasselbe Verb als in Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Und auch natürlich der Zusammenhang macht mehr Sinn hier. Er spricht von geistlichem Schlaf, von geistlichem Wachsein im unmittelbaren Zusammenhang. Letztlich ist das Heil nicht von unserer Leistung abhängig. Also selbst wenn wir mal geistlich schlafen, dürfen wir trotzdem diese Hoffnung haben. Aber unser Leben sollte natürlich nicht von diesem geistlichen Schlaf geprägt sein. Wir sollten motiviert sein durch die Tatsache, dass wir errettete Kinder Gottes sind. Und deshalb heißt es, deshalb werden wir zusammen mit ihm leben. Und das nimmt natürlich Bezug auf das Leben in der Herrlichkeit. Nun, die Frage bleibt, was ist mit uns, was ist mit dir? Der Tag des Herrn, ist das ein Gedanke, der Hoffnung weckt in dir? Hoffnung auf das ewige Leben mit unserem Herrn in der neuen Welt, die er schaffen wird? Mit der Wohnung, die er für uns zubereitet? Das muss wunderbar sein. Was für eine Dankbarkeit sollte das auch in uns bewirken, wenn wir durch unseren Alltag gehen, wenn ihr vielleicht einen schwierigen Chef habt oder sonst irgendwas. Und das ist auch der Grund, warum er dann später sagt, in Kapitel 5, und da kommen wir nächste Woche hin, freut euch alle Zeit, seid in allem dankbar. Wir wenden diese Verse oft an, aber der Grund, warum er diese Verse hier schreibt, ist vor allem in Bezug auf diese Tatsachen, die er hier über die Endzeit ausführt. Das ist der unmittelbare Kontext. Hey, weil ihr errettete Kinder Gottes seid, weil ihr nicht diesen Zorn bestimmt seid. Freut euch alle Zeit. Weil es gibt Dinge, über die wir uns nicht freuen in dieser Welt, definitiv. Wir können uns nicht in dem Sinn immer, aber wir können uns immer freuen über diese Tatsache, weil das wird nämlich immer wahr sein. Das wird immer beständig und in Ewigkeit wahr sein, bis wir bei ihm sind. Deshalb können wir dankbar sein in allem. Wir können fröhlich sein, immer, weil diese Hoffnung in uns ist. Fünftens, der letzte Punkt hier schließlich, ist der Trost. Wir haben die Erwartung für den Gläubigen, also erst die Überraschung für den Ungläubigen, Erwartung, Motivation, Hoffnung und jetzt haben wir den Trost der Gläubigen. Und das ist ganz kurz, hier in Vers 11 schließt er diesen großen, langen Abschnitt, diese ganze Abhandlung über die Endzeit, schließt Paulus hier ab mit diesen Worten. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Dieser letzte Vers schließt diesen Abschnitt ab und das Wort ermahnen hier ist wohl besser übersetzt mit trösten. Das Wort parakaleo kann beides bedeuten. Im Kontext in 4 Vers 18 benutzt er das auch schon. In eurer deutschen Bibel steht da nämlich tröstet. Das ist auch parakaleo, ist genau dasselbe Wort. Und hier in Vers 11 steht es auch eher in einem tröstenden Zusammenhang. Er hat ja bereits von der menschlichen Schwäche gesprochen und jetzt tröstet einander und erbaut einander, ist das zweite Wort, was er hier verwendet, was normalerweise für das Bauen eines Gebäudes verwendet wird. Aber hier ist natürlich geistliche Stärkung gemeint. Am Ende also auch wieder die Aussage, wie ihr auch tut. Wie gesagt, sie waren vorbildlich, sie taten diese Dinge bereits. Die Gemeinde tat dies, die Thessalonicher. Sie mussten es nur noch lernen, in der richtigen Art und Weise zu tun, weil sie machten sich ja Sorgen über bestimmte Dinge und Paulus hat diese Dinge jetzt für sie geklärt, damit diese Hoffnung, damit ihre Hoffnung auch klar ist. Und diese Tatsache, wie schon gesagt, ist unser täglicher Trost, unser Grund, warum wir in allem dankbar oder uns alle Zeit freuen können, wie er dann später in 5 Vers 16 bis 18 sagt. Weil wir frei sind. Und weil uns der Tag des Herrn nicht überrascht. Nun, was bedeutet der Gedanke, das letzte Gericht für dich? Das ist die Frage, mit der wir in die nächste Woche gehen wollen. Bedeutet das Überraschung? Noch nie davon gehört? Dann musst du Buße tun. Jesus glauben, Vergebung deiner Sünden empfangen. Damit du nicht wieder Hausbesitzer bist, der überrascht wird, der sein Haus offen hat in diesem Gebiet, das lauter Verbrechern und Räubern bewohnt wird, was jederzeit geschehen kann. Und ja, das Ende ist im ewigen Feuer, in der Hölle. Diese Hölle gibt es, die ist ein realer Ort, die wird es geben, genauso wie der Himmel ein realer Ort ist. Und wir werden das bewusst wahrnehmen. Oder ist es Erwartung, Motivation, Hoffnung und Trost? Dann gehörst du zu der Gruppe der Thessalonicher. Indem sie ein Leben im Licht des Tages in Wachsamkeit und Nüchternheit führen, ihren Herrn erwarten. Als sie sich von den toten Götzen zum lebendigen Gott bekehrt haben, das haben wir Kapitel 1, Vers 9 gesehen. Und nicht schlafen wie die anderen, geistlich schlafen, sondern geistlich wach und nüchtern sind, konzentriert, dem Herrn nachfolgend, bereit, zugerüstet, gerüstet, bereit zum Kampf wie ein Soldat, diszipliniert. All diese Bilder, die Paulus verwendet, die eigentlich nicht viel Erklärung benötigen. Wir müssen uns das nur vergegenwärtigen. Wir müssen nur darüber nachdenken, was er hier eigentlich sagt. Und ich hoffe, dass es deine Erwartung steigert, dass es dich motiviert, dass es deine Hoffnung stärkt, weil das ist nämlich der Grund, warum diese Dinge hier für uns aufgeschrieben sind. Der Grund, warum, und das habe ich immer wieder betont und ich werde das auch immer wieder betonen, der Grund, warum wir uns mit der Endzeitlehre beschäftigen, der Grund, warum die Schreiber der Bibel, warum der Heilige Geist uns diese Dinge offenbart, ist nicht in erster Linie, damit wir uns über verschiedene eschatologische Systeme streiten können, sondern damit wir eine Hoffnung haben, damit wir getröstet sind. Amen. Und deshalb sei guten Mutes, fürchte dich nicht, denn unser Herr kommt bald. Amen. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, wir danken dir für diese Tatsachen, die du uns hier offenbarst. Danke für die unglaublichen Bilder auch, die Paulus verwendet. Die Bilder von Schlafenden, von Betrunkenen, die sich einlullen, die geistlich eben tot sind, geistlich nichts verstehen. Herr, und wir verstehen, dass wir einst auch solche waren. Wir fühlen uns nicht besser, wir erheben uns nicht über diese Menschen, wir verstehen das. Wir sehen die Gnade, die uns widerfahren ist, dass wir das jetzt verstehen, dass wir das jetzt überhaupt glauben können, dass du uns den Glauben geschenkt hast, Herr, die Buße, die Herzensveränderung. Und dass diese Worte für uns jetzt nicht überraschend sind, sondern dass diese Worte für uns eher Erwartung, Hoffnung, Trost, Motivation sind. So hilf uns, indem wir in die nächste Woche gehen, auch bereits über den nachfolgenden Text, über die praktischen Auswirkungen, die dann ab Kapitel 5, Vers 12 folgen, nachzudenken, weil das ist direkte Anwendung von diesen Dingen, die wir jetzt gelesen haben, über die wir jetzt nachgedacht haben. Die Hoffnung, die Erwartung, die Motivation und der Trost, die die Endzeitlehre uns gibt, bewirkt, dass wir dich ehren, dir nachfolgen, uns freuen, dankbar sind in allem, unsere Leiter ehren, untereinander geduldig sind, barmherzig, geduldig, Böses nicht mit Bösem vergelten, all diese Dinge tun. Herr, so danken wir, dass du dich erbarmt hast und uns berufen hast in dein wunderbares Reich. In Jesu Namen. Amen.